manchmal habe ich so ein Deck, da sitze ich dran und schraub und tu und leg mir sogar vielleicht Tabellen an, mache Ordner mit allen Karten drin, schau mir alle Karten 4-5 Mal an, Goldfisch damit voll rum und dann spiele ich und es funktioniert einfach gar nicht. Das passiert mir relativ oft. Ich bin heute sozusagen das Opferlamm, das sagt, hey, ich habe diese Decks noch nie zum Laufen gekriegt, beziehungsweise diese Strategien, die dahinter sind. Und auch eine kleine Sache, die ich einfach nie zum Laufen bringen will. Aber es geht im Großen und Ganzen darum, wie macht man das eben, wenn man mit was nicht klarkommt, anhand von konkreten Beispielen in Decks. Weil ich das selber ja offensichtlich nicht schaffe, sind Freddy und Marius dabei.
Jawohl, sind wir. Wie immer, weil ich bin der überkrasseste Deckbauer, wie mittlerweile jeder denkt, während ich mich bloß irgendwie dumm in diese Position rein gestolpert habe.
Und ich sag gerne das Offensichtliche und oft kommen Leute dann darauf, oh nein, das ist ja saudumm, was der sagt, das sollte ich nicht tun und kommt damit dann auf den richtigen Zweig.
Ja. Die Sache ist nur, ihr müsst eure Deckbauentscheidungen mit Argumenten einfach betonen, ob sie richtig sind, dass ich in meinem Artefakt-Deck nur 33 Länder spiele. Das hat niemand gesagt, aber ich kann auf jeden Fall ein Argument dafür machen.
Du bist ich habe es heute erst in einem Video gesehen, der Experte ohne Expertenkenntnisse, aber mit sehr viel Überzeugung.
Absolut.
15 Länder, das ist der Shit. Spielt es, probiert es aus.
In einem Landfall-Deck.
Du musst sie nur immer wieder zurückkriegen. Es gibt bestimmt Leute, die das machen. Aber das werden wir heute nicht machen. Bei uns geht es tatsächlich um ein paar andere Sachen. Bevor das allerdings soweit ist, kleiner Shoutout an unseren Sponsor, Ultimate Guard. Ich habe diesmal, sehr gut, Marius, dass du die Boulder vorzeigen kannst, denn ich habe keine Cortex-Sleeves mehr, denn ich habe am Wochenende mit den fantastischen Sleeves von Ultimate Guard gleich 3 Decks gesleeved, also verlängertes Wochenende. Ich habe nämlich, Marius kennt das Belluna-Deck jetzt. Dann habe ich noch Ellie und Alan eingesleeved und jetzt noch das, was ich immer machen wollte, Duskana, The Rage Mother oder Duskana. Es war mir eine Freude, es hat mich nicht genervt beim Sleeven und das ist ein großes Werturteil, denn es gibt auch Sleeves, die nerven mich tierisch, während ich da Karten rein und raus friemel. Das war nicht der Fall und jetzt sind sie schick. Und gut verpackt.
Ja.
Sehr schön. Und ich endlich wieder verlieren.
Ich glaube, ich darf aus vertraglichen Sichten nicht auch keine Sleeves zeigen, die ich gerade nicht mag, aber ich bin gerade sehr, sehr enttäuscht von einer gewissen Marke, die ich gerade sehr hochgehalten habe, nachdem ich gedacht habe, vor einem Jahr, Mann, das sind die geilsten Sleeves überhaupt mit der Rückseite und jetzt stehe ich da und Sie zerfallen zu Staub in meiner Hand.
Bitte.
Deswegen kauft euch Ultimate Guard. Ja, sie haben vielleicht nicht das Design, das man unbedingt möchte, aber wenigstens habt ihr dann die Enttäuschung von mir und Cowboy Bebop nicht.
Ja, ich habe auch schon. Also das kann ich sagen. Ich habe schon Konkurrenzprodukte gekauft für einen ähnlichen Preis wie die Cortex Sleeves und die sind mir teilweise beim Spielen auseinandergefallen und das ist mir wirklich noch nie passiert. Krass. Mit Ultimate Guard Produkten.
Ja, genau. Aber es geht eben um Decks. Aber heute, danke an Ultimate Guard nochmal, es geht einfach um Decks, die wenigstens funktioniert mit Ultimate Guard dann schon mal eine Sache am Deck, aber vielleicht funktionieren andere nicht. Und ich bin gerade dabei, ein paar alte Decks eben aufzubrausen, weil ich hatte vor einer langen Zeit, 2 Jahren, jetzt hat dieses eine Challenge gemacht, wo ich jede Farbe gespielt habe, die mir nicht getaugt hat oder die ich halt von vornherein ausgeschlossen habe. Ich habe in diesem Jahr versucht, mindestens ein Deck zu bauen, was dann trotzdem diese Farben hat. Also zum Beispiel, ich hatte noch nie ein 5-Color-Deck und ich habe dann versucht, ein 5-Color-Deck zu bauen. Ich mochte Ores of Net, ich habe versucht, ein Ores of Deck zu bauen, dass es mir taugt. Es gab einige Erfolge dabei. Ich bin immer noch Spellslinger los. Und das, wobei eigentlich die Vormacht der Jeskai einer meiner absoluten Lieblingskarten ist. Aber, bloß weil, und ich glaube, das ist eben, was ich an Für Leute, die nicht wissen, was das macht, quasi dein ganzes Board hat Prowess und wird enttappt, wenn du einen Spell castest und wenn du einen Non-Creature Spell castest. Und wenn du einen Non-Creature Spell castest, ziehst du eine Karte und darfst eine Karte discarden. 3 Mana, Enchantment, ein sehr starkes Ding, geht in Storm-Richtungen. Ich habe eigentlich nichts gegen Storm. Aber was ich genau cool finde an dieser Karte, ist halt, ich versuche einen Modern Style von Spellslinger und von Jeskai Ascendancy Combo zu machen. Das heißt, ich animiere Länder damit enttappen, damit ich dann Dinge machen kann. Und das sind einfach eine Land-Strategie mit Spellslinger zu verbinden, ist bei mir bis jetzt ungefähr jedes Mal gescheitert. Das war mein Versuch mit meinem 5-Farben-Deck in dem Jahr, mit Gigantha. Es war mein Versuch mit meinem Temur-Deck, mit Kalamax. Im Temur-Deck habe ich was Ähnliches versucht. Natürlich konnte da Jeskai Ascendancy nicht rein, aber ich hatte ja sogar schon mal ein Jeskai-Deck, deswegen habe ich das für die Challenge gemacht. Temur-Spellslinger hat für mich nicht funktioniert. Mono-Red-Spellslinger hat für mich nicht funktioniert. Wieso werde ich mit einer Strategie, die ich sehr cool in 1v1 finde, nicht warm? Beziehungsweise wieso mache ich ständig Decks, die zu viel machen möchten, und einfach zu viel Dinge in diesen Spellslinger-Aspekt verbinden wollen, sodass ich am Ende nie ein funktionierendes Deck habe.
Es hört sich nach was an, was ich auch tun würde, Fred.
Hört sich das nach so an?
Ich glaube, Marius ist davon noch einigermaßen verschont, weil du einfach noch nicht so arschviele Decks gebaut hast. Aber ich glaube, deine Decks, du kannst mich korrigieren, aber ich glaube, du hast einen besseren Track-Record von funktionierenden Decks bisher auch als wir beide, weil du natürlich noch nicht ganz so viele Schüsse in den Ofen hattest.
Das mag stimmen. Ich meine, der Vorteil, den ich dabei natürlich auch habe, ist, ich habe anfangs sehr viele Decks auf den Precons aufgebaut, die mittlerweile recht geil sind. Ich bin in einer Zeit reingekommen, wo die Precons einfach gut sind. Hm. Aber ich war, witzig, dass du es erwähnst, Freddy, weil ich wollte auch immer ein Spellslinger-Deck haben und ich fand's voll geil. Und ich habe ja so mein Ding mit, ich will die Baldur's Gate-Charaktere und habe dann mit Gale Waterdeep Prodigy, 2 Mana blau, darf ich, wenn ich ein Instant oder Sorcery Spell caste, darf ich eine der anderen, des anderen Typs quasi aus meinem Graveyard casten. Kombiniert mit dem Background Tavern Brawler, der halt im Endeffekt am Anfang deines Upkeeps eine Karte von deinem Library exiled und die darfst du diese Runde spielen. Einfach weil ich ein rot-blaues Deck haben wollte und ich mir gesagt habe, ich will ein Spellcaster-Deck und ich will Gale und ich will Fireball und ich will so ein Ding. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und für jemand, der neu drin ist, vielleicht ist es auch einfach nur, keine Ahnung, ich finde es wahnsinnig schwer. Spellcaster-Decks sind sehr abstrakt. Vor allem, weil ich finde, man kann sie nicht so gut goldfischen, weil die Interaktion dafür da sein muss. Und deswegen habe ich dieses Deck gespielt und es hat halbwegs funktioniert, aber nicht annähernd so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Und das ist so, ja. Aber ja, ja. Das war das eine Deck, was mir zu dem Thema auch so eingefallen ist, was nicht besonders gut lief bei mir.
Ich glaube, bei Gale ist das, also ich glaube, mit Gale wird es vielen Leuten so gehen. Ich habe persönlich davon abgesehen, ein Gale-Deck zu bauen, weil ich mir genau das gedacht habe. Ich finde das eine der witzigsten Mechaniken auf einer Karte seit längerer Zeit. Also das ist wirklich einfach, ich finde das cool, das ist richtig schönes Design. Aber wenn ich dann so überlege, okay, da geht's schon los, in welchen Farben, da würde ich gern was Ungewöhnliches machen. Und dann ist es so, okay, ich verzettel mich dann wieder irgendwo. Du brauchst ja ungefähr 50-50 Instants und Sorceries, würde ich zumindest sagen.
Yep.
Und dann geht's auch schon los, was willst du da machen? Wann ist der perfekte Moment? Und da weiß ich genau, ich würde dieses Deck niemals ordentlich steuern können und ich würde auch sehr schnell die Freude dran verlieren, beziehungsweise einen Herzinfarkt erleiden beim Spielen.
Es ist bei mir, jedes Mal, wo ich es gespielt habe, jedes Mal danach, habe ich es eigentlich fast komplett auseinandergenommen, nochmal neu zusammengestöpselt, weil ich mich auch nicht entscheiden konnte, welche Effekte ich drin haben wollte.
Genau, bei mir, ich habe es manchmal, der letzte Versuch war mit Vardrok Apex of Thunder, falls den jemand kennt. 3-3, du kannst ihn für 4 Mana mutaten auf etwas. Flying First Strike und immer wenn die Kreatur gemutated wird, dann darfst du den Non-Creature-Spell aus dem Friedhof casten mit 3 oder weniger Mana-Kosten. Was halt auch die Jeskai Ascendancy sein kann, wenn sie dir zerschossen wird. Mhm. War auch eine der Dinge. Aber es ist halt einfach, ich kann mit Spell-Slinger-Decks nicht nur Spell-Slingen. Es muss immer dieses Plus 1 sein. Und wir haben genau ein eine ganze Folge darüber gemacht, die heißt das Chess-Kai-Problem, wo man unglaublich unfokussiert wird und zu viele Dinge macht, ohne es vorzuschreiten. Und es ist halt, ich weiß, was das Problem ist. Ich weiß auch, was die Lösung ist. Aber wieso kann ich das bei mir nicht umsetzen? Und das liegt einfach daran, weil wenn ich ein Spellslinger-Deck bauen möchte und ein Chess-Kai Ascendancy drin habe, dann will ich eine Fairy Conclave drin haben. Und Länder, die ich animieren kann, um damit zu untappen. Und dann möchte ich Dinge reinmutieren. Und ich weiß, dass ich zu viel will. Es ist keine, ich suche in dem Fall auch keine Hilfe mehr. Ich weiß einfach nur, ich werde nie glücklich damit, wenn ich es weiterhin versuche, weil ich mir gerade selbst im Weg stehe dafür und naja, das passiert heute mal.
Guter Querverweis übrigens, weil du gerade über die Chess-Kai-Folge gesprochen hast. Der Geist von Tasty MTG findet die super. Das weiß ich, weil ich letztens erst in der Aufnahme bei den beiden war, bei Geist und Martin. Wenn ihr also die nächste Folge von denen anhört, macht das unbedingt, Empfehlung, die sind immer witzig, dann hört ihr mich über die Farbe Weiß sprechen. Also ganz viel, was bedeutet es, eine weiße Gesellschaft in Magic zu errichten und warum ist die vielleicht sogar böser als Yawgmoth? Sowas, klassisches Zeug. Was auch für mich immer böser war als Yawgmoth, naja, nicht böser, es ist genauso böse wie Yawgmoth, sind Nekromanten. Ich finde Nekromanten wirklich zum Kotzen. Also Nekromanten sind für mich so wirklich der unterste Abschaum aller Magier. Das gilt auch für Magic und das war dann immer so, ich konnte sehr gut drum rumkommen, weil natürlich Nekromanten schwarz sind in Magic. Allerdings hat Innistrad einen sehr coolen Twist, denn in Innistrad sind Nekromanten Stitcher und Stitcher sind im Grunde Frankenstein. Und Frankenstein ist zwar insgesamt auch ein eher verabscheuungswürdiger Typ, aber es ist ja dennoch jemand, der nekromantische Dinge tun kann, aber eben mit Wissenschaft. Und weil ich das so lustig fand, habe ich das Deck gebaut, das jetzt ein Beispiel für eine Sache ist, die für mich nicht so richtig funktioniert, habe ich mir ein Deck mit Stitcher Geralf gebaut. Der ist blau, kostet 3 und 2 blau, hat 3/4, ist ein Human Wizard. Gibt keinen eigenen Typ für Stitcher. Und für 2 und ein Blau kann man ihn tappen und jeder Spieler mit 3 Karten. Man darf bis zu 2 Kreaturenkarten, die auf diese Weise in die Friedhöfe gekommen sind, ins Exil schicken. Und dann kriegt man einen XX-blauen Zombie-Token und X ist die Gesamtstärke der Karten, die auf diese Weise ins Exil geschickt wurden. Das ist eine coole Idee eigentlich. Ich habe es dann direkt mit Mill noch verbunden und mit ein bisschen Zombies. Es ging mir ähnlich wie Freddy, weil ich wusste nicht genau, in welche Richtung. Also habe ich noch Zombies reingepackt, blaue Zombies und eben Mill. Und dann festgestellt, also gut, das hätte ich auch vorher machen können, mit Mill funktioniert Stitcher Gareth schon mal generell überhaupt nicht eigentlich, weil man muss ja sich, also es nützt mir nichts. Ich kann 50 Karten millen und es ist Gareth scheißegal. Und ich saß dann wirklich oft am Tisch und hatte das Gefühl, okay, wenn jetzt nur ein Spellslinger-Deck hier ist, schmälert mir das so enorm die Möglichkeiten, die ich mit Geralf habe, dass er nahezu unspielbar wird an manchen Teilen, weil ich muss ja dann, eigentlich muss ich dann mein ganzes Deck mit Kreaturen vollpacken, damit ich wenigstens irgendwas erzeugen kann und er nicht die ganze Zeit whifft. Aber ich hätte ja vielleicht auch gern andere Sachen drin, als jeden blauen Zombie, nur damit ich irgendeinen blauen Zombie drin habe, weil mein Tribal-Gehirn sagt, mach das so.
Ja, gut. Aber das hört sich eher nach Restriktionsproblemen an. Und lustigerweise, du, glaube ich, kennst sogar das Deck. Ich habe nämlich auch mal einen monoblauen Geralf gehabt, aber der andere.
Den neuen.
Der, du konntest Kreaturen opfern und dann konntest du XX-Tokens machen, Zombie-Tokens machen, wobei X die Toughness war von der geopferten Kreatur. Und alle Zombie-Tokens oder alle Tokens von dir haben Flying. Also, dann habe ich halt gedacht, ha, da mache ich coole Kreaturen damit. Und dann spiele ich mit Klonen und dann spiele ich meine ganzen monoblauen Power-Spells. Und das, viele Leute würden behaupten, das Deck hat funktioniert. Das hat auch gewonnen. Das hat auch funktioniert. Aber es ist ein Unterschied, ob es Deck funktioniert. Es hat also quasi auf einem Blatt Papier, und das ist halt, wo man es oft merkt, es hat konkrete Wincons, es ist stark, es kann mithalten, es hat Interaktion, es hat alle Checkboxes von einem dieses Deck, wenn ich das jemandem geben würde, der würde das wahrscheinlich gefallen. Oder es gibt viele Leute, die daran gefallen finden würden. Aber ich habe das Deck eben gebaut, weil ich halt die Idee cool fand, diesen Charix, diesen 017 Krabbe, diese 017 Krabbe zu opfern, um dann den richtig dicken Krabben-Mutanten zu machen.
Zombie.
Ja, genau, Zombie. Und auch wenn das Deck dann funktioniert, wenn man nicht das rausbekommt, was man eben daraus möchte, hat es dann tatsächlich funktioniert, weil es ist so eine, es ist nämlich genau so eine Sache von, ja, das Deck macht mir Spaß, alles hier müsste funktionieren, es klickt auch irgendwie, aber es ist mir zu inkonsistent, dass es mir keinen Slot an den Abend wert ist. Weißt, dass ich dieses Deck auspack. Das von, es ist gut, aber nicht gut genug, dass ich nicht denke, dass ich mit einem anderen Deck mehr Spaß habe.
Verstehe ich. Ich habe da mal so eine Frage an Jochen. Wenn wir jetzt gerade noch mal bei Stitcher Geralt bleiben, der sagt von wegen, es muss Kreaturen gemillt werden, man muss die Kreaturen exilen. Das heißt, im Spellslinger-Deck würde das, wie gesagt, nicht so häufig triggern. Wäre es für dich anders, wenn es in dem Fall heißen würde, von wegen so, ey, Non-Creature-Sachen werden gemillt und die Mana-Kosten würden zum Beispiel in die Stärke der Zombies mit reinspielen? Oder ist es generell die Mechanik an sich?
Na, wenn es so wäre, wenn es Non-Creature-Sachen, dann wäre Stitcher Geralt fantastisch. Dann könnte man ja, würde man immer was kriegen. Da würde man im Zweifelsfall, würde ich sogar einen 2-2-Zombie nehmen, nur um jemandem, weiß ich nicht, Swords to Plowshares und Deliberate und Ponder oder so kaputt zu machen. True. Aber dann wäre er ja auch krass, also dann wäre er sehr krass, dann dann wäre mir jetzt schon wieder zu kompliziert, weil das geht, mein Gehirn kann sowas nicht.
Okay.
Ich finde das schon cool mit den Kreaturen. Ich glaube, er wäre besser, wenn er sagen würde, ist er halt leider nicht, dass man das machen kann von den Sachen, die gemillt wurden in dem Zug. Dann wäre er aber auch richtig, wäre auch wieder viel krasser. Das ist, also man muss schon sehen, dass Stitcher Geralt, der hat schon einen Platz, den ich eigentlich okay finde. Aber vielleicht ist es für Commander einfach nicht so das richtige Ding. Auch wenn eigentlich die Chance ja steigt, dass man Kreaturen findet, weil man mehr Gegner hat.
Naja, ich glaube, er ist auch nicht unbedingt das richtige Ding, weil wir sind hier in Monoblau und wir reden hier von 8 Mana. Bis du den ersten Mill-Versuch überhaupt machst.
Das stimmt. Ich mein, ja, valide.
Es gibt zwar ein paar Sachen, mit denen du Twiddlen und Hide-Hide machen kannst, aber jetzt zeige ich euch ganz ehrlich, Jochen, bist du der Twiddle-Hide-Hide-Kombo-Spieler, der sich 50 Mana in der Runde macht und dann dreimal Stitcher Geralt die Runde aktiviert?
Also ich habe Hide-Hide und ich habe Hide-Hide auch schon öfter benutzt. Ich finde, das ist eine wirklich gute Karte. Ihr verdoppelt damit einfach den Ertrag eurer Inseln. Nein, ich bin nicht der Twiddle. Ich habe Twiddle und Hide-Hide also, aber Twiddle und Hide-Hide benutze ich nicht zusammen.
Genau, weil ich glaube, Stitcher Geralt failt den Spielern selbst, indem er seine eigentlichen extremen Kosten ein bisschen vorgaukelt, von was es eigentlich ist, bis du ihn wirklich. Ich meine, es sind 8 Mana über 2 Runden verteilt, weil du kannst ihn ja nicht gleich spielen und aktivieren.
Ja, ich war. Vor allem hast du halt auch immer dann wieder das Problem, ich meine, hast du bei den meisten Commandern, aber gerade wenn es darum geht, oh, jeder Spieler mild was, wenn du nur am Schluss dann bloß noch 1v1 da bist, hast du auf einmal ein Problem, wenn irgendwie vorher kurz davor ein Boardwipe gezündet wurde und du stehst halt da mit basically keinen Zombies. Und ja.
Also ich glaube ja, dass man das mit dem Mill, das selbst wenn ich glaube, das hätte ich einfach lassen sollen. Ich glaube, ich hätte eher tatsächlich in eine Richtung gehen sollen mit Training Grounds, wo man die Fähigkeitenkosten von Geralt runtersetzt um 2. Oder was auch eine echt gute Karte ist und leider gar nicht mehr so richtig günstig, ist das 1000-Year-Elixier. Das hilft da auch. Ein Artefakt für 3. Das war früher relativ. Nee, das war das in einem? Das war in Commander Precons drin, ne? In einem, in der Revi, glaube ich.
Ja, das war. Es war mal. Ich glaube, das war nie sonderlich günstig.
Nee, ich schau gerade, es war in Commander 2021 war es nochmal und 2013, das war dann der Revi. Ja, das ist immer so um die, also 5 Euro aufwärts. Man kann sich's schon besorgen. Was macht das natürlich? Das wollt ihr auch wissen. Das kostet 3 und sagt, man darf die Fähigkeiten von Kreaturen benutzen, als hätten sie Eile. Also es sagt explizit nicht, die Kreatur hat Eile, nur die Fähigkeit ist, als hätte sie Eile. und man kann für eins und das Elixier tappen eine Kreatur tappen. Das heißt aber jetzt im Fall von Stitcher Geralf trotzdem, dass ich ja dann weil selbst wenn ich das schon gespielt habe vorher, dann hätte ich ja 9. Nee, noch mehr. Dann wäre ich ja nochmal bei 3. Das heißt, ich wäre dann bei 12 Mana, wenn ich ihn spielen will, benutzen, enttappen, ja, nochmal benutzen. Das ist schon ziemlich utopisch. Das heißt, da muss das Setup schon stimmen. Aber ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt für eben leider diesen, das ist so das Problem. Also das schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwie eine super Lösung für sowas habt. Aber manchmal schaue ich mir einen Commander an und ich mag den eigentlich, aber ich weiß nicht unbedingt, wie ich den wirklich gut machen kann, außer ich mache das, wie Freddy gesagt hat, mit Twiddle und High Tide.
Ja, ich glaube, Stitcher Geralf müsste noch einmal geschlachtet werden, um einfach nochmal komplett von Grund auf aufgebaut zu werden. Also du musst den Million-Dollar-Man machen und ihn besser, stärker und wir haben die Technologie. So, genau, Marius, hast du Technologie, mit denen du vielleicht auch Probleme hast?
Technologie, mit denen ich Probleme habe, also ganz generell, eigentlich mit den Decks, die ich gebaut habe, abgesehen von dem Spellslinger-Deck, nicht wirklich. Etwas, was ich bis zur letzten Folge, wer sich die letzte Folge angehört hat bis zum Ende, weiß Bescheid, noch nicht wirklich auseinandergesetzt hatte, waren Artifact-Decks. Das ändert sich gerade im Moment, da bin ich gerade beim Reinarbeiten. Aber ich will da nur kurz nochmal anhängen, weil wir gerade bei Mill sind. Jochen, hat dir das Thema Mill so ein bisschen, stößt dir das seitdem so ein bisschen übel auf?
Zum Glück nicht. Also zum Glück hat meine Erfahrung mit Stitcher Geralf mir Mill nicht kaputt gemacht. Ich finde Mill immer noch ganz witzig. Ich weiß das. Mhm. Also ich selber will auch nicht gemillt werden. Ich hasse das.
Ich hab's gemerkt, ja.
Ja, Marius hat mich mit Red Countern ordentlich gemillt. Er hat mir mit meinem Belluna-Deck, als wir gespielt haben, am Freitag.
Freitag, ja.
Hat er mir so ziemlich jedes Adventure, das ich noch gerne gespielt hätte, in den Friedhof geworfen. Also ich weiß, wie nervig Mill ist. Ich weiß auch, dass Mill nicht so super gut ist in Commander, weil man muss halt schon relativ viel millen, damit es klappt. Aber eigentlich mag ich es doch. Und es kommen ja auch immer mal wieder ein paar gute Sachen dazu. Also inzwischen kann man ja irgendwie die Hälfte der Bibliothek mit einem guten Zauberspruch wegmillen, was ganz witzig ist. Aber ich glaube, es wird noch länger dauern, also abgesehen von Stitcher Geralf, bis ich mir ein sehr, sehr explizites Mill-Deck baue. Einfach aus dem Grund, weil dafür, dass es Leute nicht so gern mögen, dagegen zu spielen und es, glaube ich, immer so ein bisschen Hit or Miss auch ist, lohnt sich das jetzt für mich nicht unbedingt ein eigenes Deck zu machen. Da muss schon was sehr, sehr Cooles dabei sein, wie eben Stitcher Geralf.
Ja.
Aber du hast hier noch was aufgeschrieben, weil die meisten Dinge kommen heute von Jochen mit Decks, wo er speziell Probleme gehabt oder auch Mechaniken. Aber ich klaue ihn trotzdem was. Weil ich bin halt der Freddy und ich klaue gerne. Day and Night. Weil wir nämlich schon sehr oft darüber geredet haben. Und ich ein großer Fan der neuen Arlen Court wäre. Aber für Leute, die nicht wissen, was Day and Night ist. Das ist eine komische Mechanik aus Innistrad, nicht Crimson Vow, das Ding vor Crimson Vow, Midnight Hunt. Genau, wenn eine Permanente reinkommt oder in Innistrad oder Sorcery, dann kommt auch die Tag- und Nacht-Mechanik rein. Und die ist quasi ein Token, der dann bis zum Ende des Spiels getrackt werden muss. Wenn Tag ist es, wenn zwei Spells in einer Runde gecastet wurden und es wird zur Nacht, wenn überhaupt keine Spells gecastet wurden in einer Runde. Und dann bleibt es auch so lang und wenn halt ein Spell, wenn es halt Nacht ist und es wird nur ein Spell gecastet, dann bleibt es immer noch Nacht und dann ist es unglaublich viel Tracking dafür, dass vielleicht zwei, drei der Karten wirklich gut sind, die dann auch wirklich gut sind, die man dann auch spielen möchte, weil der Celestus würde ja theoretisch einen Haufen Karten filtern. Das ist ein sehr geiler 3-Mana-Rock. Nur das Tracking dieser Karte ist, so gut diese Karte auch sein kann in normalen Commander, ist die negative Spielerfahrung, die Day and Night mitbringt, so nervig, dass ich mittlerweile einfach konsequent, wenn diese Mechanik auf einer Karte steht, ignoriere ich sie. Dann wird die jetzt halt einfach weggeschoben. Egal, ob ich es Artwork mag oder ob ich es gut finde oder ob es in mein Deck passen wird. Ich weiß genau, das Tracking führt zu so vielen Problemen in Commander, in den Spiel mit vier Leuten, dass ich einfach sag, weg damit.
Yep. Ich habe da jetzt halt, ich kann kurz ein, weil mir gerade auch was eingefallen ist, weil ich bin ja mit dem Baldur's Gate Set eingestiegen. Etwas anderes, was da auch so ein bisschen in die Richtung geht, ist Initiative. Das ist etwas, ich lese eine Karte und ich sehe Initiative drauf und ich schiebe sie zur Seite und ich weiß genau, ich werde diese Karte wahrscheinlich nie in meinem Leben spielen. Das ist eine Mechanik, die möchte ich nicht in mein Commander-Spiel mit einführen.
Das kann ich verstehen. Der Vorteil von Initiative ist für mich in dem Fall immer noch, dass Initiative, das kann man jemandem wegnehmen und da kriege ich wenigstens was. Aber wenn ich zum Beispiel kein Day und Night habe in meinem Deck, ist das Einzige, was ich machen muss, ist, dass mir in dem Fall Freddy etwas aufbürdet, was ich tracken muss. Und das regt mich so tierisch auf. Und das war nur so meine Honorable Mention am Ende von Shownotes. Weil dafür gibt es, ihr könnt gerne drunter schreiben, wenn es euch anders geht, aber für mich gibt es da auch keine Lösung. Weil zum Beispiel Vardrick, der Astral Archmage, der ist einfach eine sehr coole Karte. Es ist eins blau und rot, ein 1-2 Human Wizard. Der sagt, Instants and Sorcery Spells kosten x weniger und x ist seine Power. Also er hat erstmal nur 1-2, okay, gut. Aber immer wenn es einen Tag-Nacht-Wechsel gibt oder andersrum, darf man den +1/+1-Marke auf ihn legen und es wird Tag, wenn er reinkommt. Diese Karte wäre zwar langweiliger, wenn da nicht Tag-Nacht draufstehen würde, sondern nur das mit der Power, weil da wird man einfach irgendwelches Equipment drauflegen und es funktioniert. Das macht man so wahrscheinlich auch, aber man hat immer noch Day und Night zu tracken. Und deswegen ist das für mich so, eigentlich finde ich das cool, aber er würde niemals in ein Commander-Deck von mir reinkommen, in ein Spellslinger-Deck, weil ich das nicht haben will. Und es tut mir so leid, weil es gibt keine Lösung, außer sie hätten es gemacht wie bei den alten Werwölfen. Die waren immer brutal unterpowered und nicht so richtig cool. Aber da steht halt einfach drauf, also im Grunde, was Day und Night macht, steht unten nochmal auf der Karte als Text, aber es führt nichts ein ins Spiel.
Mhm. Ja. Oder weil du das gerade mit Initiative erwähnt hast. Ich verwende die Initiative viel. Die Anzahl an Initiative und Undercity-Tokens, die ich habe, an jeder Ecke, die mir rausfallen, wo random in meinen Taschen ist, ist übertrieben hoch, dass egal, wenn ich diese Mechanik einführe, ich habe 4 Tokens. Weil die fallen mir einfach aus den Taschen. Sie sind nervig mittlerweile für mich, in meinen Token-Palster da durchzugehen, aber ich habe halt ich glaube, ich habe wirklich 70 oder so von denen in meinen ganzen Deckboxen und Tokenboxen und sonstiges verteilt. Ich habe sehr viel Baldur's Gate gedraftet und habe davon alle behalten.
Ja, ich habe aber auch
viele und nur so fühle ich mich wohl, die Initiative zu spielen. Und vor allem, ich spiele auch nicht diesen One Ring, weil ich möchte in keinem Spiel Initiative und den One Ring einführen. Ja. Wenn, dann muss ich mich vor einem Spiel entscheiden, was möchte ich, weil das dann gehe ich nämlich auch den Leuten mit zum Tracken auf. Ich habe mich entschieden, es gibt so viele Karten mit der Initiative. Ich mag die Mechanik, ich finde sie sehr gut. Aber die Konsequenzen sind dafür, dass ich permanent, auch wenn ich es nicht im Spiel habe, durch meine Tokenbox da die ganzen Undercity-Tokens raus.
Aber das ist der gute Tipp für dich dann, Marius. Nimm einfach 4 Stück davon mit, 4 von den Initiative-Tokens. Und ich weiß nicht, du bist ja D&D-Spieler, hast bestimmt alle möglichen kleinen Glasperlen und Boppel und irgendwas. Man kann es natürlich auch mit.
Ja.
Aber wenn man besonders cool sein will, nimmt man dann noch, weiß ich nicht, 4 so kleine rote Glasperlen mit. Und dann kann man sagen, Moment, du hast mir die Initiative gestohlen. Hier hast du das und da kannst du es anzeigen. Weil das ist, damit kann man tatsächlich, das ist so das Umgekehrte, mein eigenes Erlebnis jetzt, was Day und Night macht. Bei Day und Night ist es so, sitzen alle da, danke, Jochen. Aber wenn du ihnen die Initiative gibst, so wie jetzt im Fall von Freddy, und du hast einen Würfel dazu, oder sie können das einfach selber machen, dann haben sie was dazu bekommen. Sie haben damit keine Schwierigkeiten, außer eine kleine Marke auf einem Blatt rumzuschieben und kriegen dafür immer irgendwas Witziges. Und es beschleunigt das Spiel. Und das habe ich bei Day and Night leider noch nie festgestellt, dass es das Spiel beschleunigt. Es war eine witzige Mechanik bei uns in der Boxing League, dass wir bei jedem Spiel gezählt haben, wie oft es gewechselt hat. Aber das war das einzig Lustige, was ich jemals mit Day and Night erlebt habe.
Ja. Und noch ein kleiner Vorteil. Als ich daheim war, habe ich mal ein paar von meinen Warhammer-Figuren zum Tracken genommen.
Hammer.
Gott, ja, jeder sein Ding tracken damit.
Ich glaube, ich muss einfach mal gegen Deck spielen, dass die Initiative cool einsetzt. Weil bisher habe ich immer nur gegen Decks gespielt, wo dann war hier mal eine Karte und war so, oh ja, okay, jetzt ist es irgendwie drin und jetzt macht man da weiter. Aber ich würde halt dann gern Deck spielen, was sich so ein bisschen drum aufbaut. Ey, ja. Vielleicht ist es nicht so schlimm, aber ich meine, es kann nicht jeder der Monarch sein. Also, weil meine absolut Liebste, jedes Mal, wenn der Monarch ins Spiel kommt, bin ich happy. Das ist eine großartige, ganz einfache Mechanik, die jedes Spiel besser macht, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, da würden aber auch alle zustimmen. Außer wenn du, Zuschauerin oder Zuhörerin, da draußen bist und sagst, der Monarch ist die letzte Grütze, dann schreib das bitte in die Kommentare. Das möchte ich nämlich wissen, da möchte ich dass wir uns mal persönlich kennenlernen, weil du bist bestimmt eine interessante Person.
Ja. Außerdem, Marius, du musst dann auch vielleicht mal zu mir hochkommen, wenn ich mal wieder so einen großen Commander mache und dann triffst du auch mal vielleicht die anderen Party-People.
Ja, Mann. Ey, bin ich voll dabei. Ich muss im Notfall muss ich die Kleine halt auf dem Rücken mitnehmen, aber das bekomme ich schon hin.
Teddy als Wizard, als Warrior, als Rogue oder als Cleric?
Eher als Familie, aber ich glaube, das ist nicht auf den Karten drauf. Aber sehr nicht. Schöner Segway.
Darauf darfst du dich doch freuen. Das mache ich gerne.
Ja, Party-Mechanik. Es gibt ja, also, ich weiß, dass viele Leute Party mögen. Ich weiß, dass viele Leute Party nicht so cool fanden bei Syndicate Rising. Zumindest für Commander. Das Baldur's Gate Precon hat es dann besser gemacht. Mit dem, hieß es nicht sogar Party-Time?
Ja.
In Orsoff-Farben. Aber das ist ja mein Problem, es geht ja heute alles ausgehend von meinen persönlichen Traumata, ist ja sowieso kein Schwarzspiel und das heißt, ich muss dann eine Party zusammenstellen ohne Schwarz. Dann dachte ich mir, gut, ich habe noch nie den Vala gespielt, außer die eine stacksige Linvala, die es gibt. Und auch nie als Commander. Dann nehme ich doch mal Linvala, Shield of Seagate. Ein Azorius-Engel, 1 und weiß und blau, für 3-3 fliegend. Und hat viel Text, sagt zu Beginn des Combats in meinem Zug, wenn man eine volle Party hat, darf man ein Non-Land Permanent eines Gegners auswählen und man bis zum nächsten eigenen Zug kann das nicht angreifen oder blocken und kann auch nicht seine Fähigkeiten aktivieren. Es ist quasi detained, ist glaube ich das Azorius-Keyword dazu. Und man kann sie auch noch opfern und Hexproof oder Indestructible wählen und dann kriegen deine Kreaturen das. Und sie selber ist ein Angel Wizard. Das heißt, man hat schon mal ein Viertel der Party mit Linvala. Zu einem, finde ich, ganz vernünftigen Mana-Preis von 3. Also das ist schon mal in Ordnung.
Ja, auch für eine 3-3 fliegend ist schon okay.
Genau. Ich glaube, also ich grätsche direkt mal rein. Party-Mechanik ist ein bisschen schwer und ich glaube, es ist auch wegen Jochen. Eine Party ohne Schwarz zu spielen ist ein Handicap. Denn wenn man sich genau anschaut, so, okay, was ist denn gut an den ganzen Party-Mechaniken? Es gibt sogar mono-schwarze Party-Decks. Wir fangen mal kurz damit an, wegen Payoffs und was sind Kleriker sind in weiß und in schwarz. Mhm. Wizards sind in blau und in schwarz. Warriors sind in schwarz und in rot. Und
ein bisschen in weiß.
Und Rogues sind schwarz und blau wieder.
Ja.
Irgendwie haben da alle Typen von der Party so einen Schnittpunkt in einer großen Farbkombination.
Ich glaube, ich habe das Problem gefunden, warum Jochen das nicht so gerne mochte.
Dann schauen wir mal, okay, was sind denn die Payoffs dafür? Es sind große CMC-Spells günstig zu casten, wo man zum Beispiel mit Up the Beanstalk richtig coole Sachen machen kann, wenn man Five Color geht mit der Lin Sivi. Oder wir bekommen einen Einmana Demonic Tutor in schwarz. Wir bekommen einen guten Removal in schwarz. Wir bekommen einen Card Draw Spell in Azorius. Wir bekommen einen sehr günstigen Beater in schwarz. Wir bekommen einen Mars Revive in schwarz. So, die besten Payoffs sind in Schwarz. Jeder dieser Typen hat eine Schnittmenge, die sich in Schwarz befindet. Das Precon war Orsov.
Lass mich in Ruhe, Freddy.
Ich sag nur, die Wizards hat halt vielleicht eher darauf geschaut, dass man eine gewisse Party mit Rogue-Idee haben wollte. Die Leute mochten halt Astarion, bevor Astarion überhaupt rausgekommen war. Ja.
Hm.
Ja. Ja, das Ding ist auch so ein bisschen, also wenn es jetzt euch nur da draußen als abschreckendes Beispiel dient oder als Erkenntnis, dass man manchmal sagen muss, okay, vielleicht ist eine bestimmte Farbkombination in einer bestimmten Art, wie ich sie spiele, limitiert. Also, das ist, ich nehme mal das Brian Stoutarm Beispiel. Brian Stoutarm ist eine coole Karte, aber Brian Stoutarm wird jetzt niemals vermutlich auf einem CEDH-Turnier als die geilste Karte, die jemals gedruckt wurde, bezeichnet werden. Und Brian Stoutarm hat halt ein Limit, wie gut er sein kann. Und das ist halt auch manchmal eben bei so Farbkombinationen so. Ich habe aber bei der Party-Sache immer noch das Gefühl, dass tatsächlich Party in Commander ein bisschen schwierig ist, öfter, weil das eine Mechanik ist, die boardbasiert ist. Also du brauchst ein aktives Board mit einer aktiven Party, damit du all deine Payoffs rauskriegst. Ja, ich könnte mit Reanimaten und so in Schwarz, kann ich natürlich leichter an die Sachen rankommen, wenn die mal kaputt sind. Das macht aber nicht das Hauptproblem, schaltet es noch nicht aus, dass ich ja nicht super redundant auf dem Board sein will die ganze Zeit. Das heißt, ich möchte nicht alle meine Wizards draußen haben und alle meine Rogues, weil ich sonst irgendwann nackt dastehe. Aber wenn ich nicht redundant bin, dann bin ich wieder an dem Punkt, wo mir jemand eigentlich bei den Vala nur vor meinem Combat mein Rogue rausschießen muss. Und dann ist es ja nicht so, dann funktioniert der Party-Effekt ja nicht zu 3/4, sondern der Party-Effekt funktioniert dann überhaupt nicht. Und das ist so ein bisschen, das war so meine Erkenntnis dran, man muss ein bisschen aufpassen, ob man ein Deck baut, das so kaskadierenden Nutzen hat. Also, okay, es ist hier bei 100%, wenn was schief geht, ist es vielleicht bei 75%, dann bei 60% und irgendwann es geht so runter, bis gar nichts mehr geht und man einfach verliert. Aber es gibt halt Mechaniken, die sind hier und die funktionieren dann. Und wenn auch nur eine Sache nicht stimmt, sind die bei 0% Funktion und dann ist halt gar nichts mehr.
Mhm.
Ja. Und ich genau Burakos sagt ja genau als schwarzer Commander, hey, der macht einen Bonus für die Anzahl an Membern in deiner Party. Also quasi von 1 bis 4. Und ich glaube, ja, das haben sie auch als Problem erkannt an der ganzen Sache. Aber naja, das Design haben sie halt trotzdem in einer gewissen Farbe mehr als der anderen gedruckt.
Ja. Obwohl ich den Gedanken dahinter eigentlich sehr, sehr cool finde, weil auf der einen Seite hast du halt Tribal Decks mit, oh, nur Zombies, nur Wizards etc. und dann quasi eine Mechanik reinzubringen, die sagt von wegen, nein, du sollst unterschiedliche Sachen haben. Zwar auch quasi in containten Ding, finde ich an sich sehr cool, aber die Umsetzung ist halt wahrscheinlich einfach sehr schwer. Zumindest so zu machen, dass man sie einfach spielen kann und nicht jedes Mal 3 Handstände machen muss, um an den Effekt zu kommen.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass Party hat relativ, das ist eine Falle, in die ich getappt bin, nämlich dabei. Party, die Mechanik an sich, hat coole Payoffs. Also Skyclave Plunder ist cool, hat Freddy ja schon gesagt, einfach ein sehr guter Draw-Instant. Aber auch wenn man sich mal so was wie den Nimble Trapfinder anguckt, einen blauen 2-1er Rogue für 2 Mana, der kann nicht geblockt werden, wenn ein anderes Party-Mitglied, also auch Rogues, in dem Zug reingekommen ist. Und wenn man zu Beginn des Kampfes eine volle Party hat, dann haben alle deine Kreaturen, dass du eine Karte ziehen darfst, wenn sie Schaden zufügen. Was ja dann schon mal wahrscheinlich mindestens eine ist, nämlich er selber. Oder der Squad-Commander, ein Warrior in Weiß für 3/3 und 4 Mana insgesamt. Der erzeugt noch einen kleinen Warrior, wenn er reinkommt, für jede Kreatur in deiner Party. Also der würde zum Beispiel, der umgeht es ein bisschen, der erzeugt ein bisschen Redundanz. Und der sagt aber zu Beginn deines Kampfs, wenn du eine volle Party hast, dann kriegen die Kreaturen, die du kontrollierst, +1/+0 und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges.
Genau.
Und das war so für mich die Falle. Ich will dahin, weil das geil ist.
Dieses, ich sacke, damit ich alles andere beschützen kann, cast die nächste Runde wieder. Ja, ich verstehe voll. Also, das klingt super nice.
Ja, ich glaube nur, aktuell ist Party einfach zu wenig supported und wir haben auch gedacht, dass es lange zurückkommt und dann ist es halt trotzdem nicht wirklich so zurückgekommen, wie wir es gedacht haben. Also, ich meine, immer noch der legendäre Satz, this is a beta test for the Baldur's Gate Set. Und dann war keinerlei Party in Baldur's Gate enthalten und dann.
Weil die Leute es, glaube ich, nicht mochten.
Ich glaube auch, ja. Also ich glaube, das ist einfach nicht so gut angekommen und woran es liegt, weiß man nicht, aber.
Es hat immerhin den Evergreen beschert, dass ich, glaube ich, seitdem in jeder Jahresvorhersage sagt, dass in einem bestimmten Set garantiert Party zurückkommt.
Ja, garantiert. Diesmal auf jeden Fall.
Ja, aber jetzt.
Ich habe tatsächlich vorhin, Freddy, als du gefragt hast, ob ich etwas habe, das fällt zwar nicht so ganz hinein und das ist, ich habe da jetzt auch kein super gutes Beispiel dafür, aber etwas, was ich immer sehr, sehr merkwürdig fand. Ich springe kurz zurück. Herr der Ringe, Precons, da gab es ein Deck, was so ein bisschen aus dem Bild gefallen ist, und zwar das Elfendeck, was sehr viel auf die Mechanik, voten etc. Ankam. Also jeder Spieler, jede Spielerin votet verdeckt und dann wird es offenbart und je nachdem, was sie gewählt haben, bekommt man unterschiedliche Effekte. Das ist etwas, das habe ich oft versucht zu spielen und jedes Mal bin ich aus dem Spiel rausgegangen und habe mir gesagt, hat einfach keinen Spaß gemacht. Das waren die Effekte, ich konnte nicht wirklich mich darauf vorbereiten, was kommen würde, was vielleicht kommt, weil manche dieser Effekte sind doch, wenn die drei anderen Spieler, Spielerinnen sich absprechen, dann kann man mir schon recht querschießen. Und zum anderen hält es das Spiel wahnsinnig auf. Dieses jeder schreibt verdeckt was auf, es wird revealed, da muss erst geschaut werden, oh, wenn das passiert, und dann sind manche Kartentexte so lang, dass man sie am besten auf zwei Karten hätte drucken sollen. Ja, das ist etwas, was mir immer mal wieder aufstößt, wenn ich meine doch sehr, die Precons, die ich sehr liebevoll anschaue, jedes Mal von Herr der Ringe, die ich sehr cool finde, das Elfendeck mit diesen ganzen Wortmechanics sind so, nee, das würde ich gerne überarbeiten.
Ich habe mir ja damals das Elfendeck gekauft, als einziges von den ganzen, weil es eben eines der günstigeren war und weil ich es als quasi großes Secret Lair für die Artworks wollte. Das Beast Within sieht immer noch unglaublich gut aus. Aber wenn man mal einfach mal schaut, ich glaube, die Galadriel, die Rare aus den normalen Herr der Ringe Set mit den Scry, wird mehr gespielt. Ich glaube auch allgemein, diese Scry-Mechanik ist etwas besser angekommen als die Vote-Mechanik, weil Galadriel Elfenqueen einfach mal, man muss ja den Text nur vorlesen und dann merkt man vielleicht schon, wo das Problem an dem ganzen Simic-Elfendeck aus diesem Cycle war. Es hat Will of the Council, am Anfang deines Combats, wenn ein anderer Elf diese Runde ins Spiel gekommen ist, dann wählt jeder Spieler Dominion oder Guidance. Wenn Dominion mehr Votes bekommt, dann temptet dich der Ring und du legst so viele 1/1-Marken auf den Ringbearer. Und oder einen 1/1-Counter auf den Ringbearer. Oder wenn Guidance mehr Votes bekommt, dann ziehst du eine Karte. Galadriel sagt, wenn einmal pro Runde am Anfang des Combats, wenn ein Elf reingekommen ist, The Ring tempts you in der 1/1-Marke oder zieh eine Karte.
Yep.
What? Also ich meine, ich bin jetzt allgemein für schwache Commander. Aber es ist doch fast besser, wenn die gar nichts machen würde ab dem Zeitpunkt, weil dann hält sie wenigstens das Spiel nicht auf.
Ja.
Wenn sie einfach einen riesen 4 Mana, 7/7 Vanilla ist, fände ich sehr interessanter.
Ja. Und das sind, die meisten dieser Wortmechanics sind halt leider eher so semi-geil bis eigentlich gar nicht geil. Und das Schlimme ist, wenn du dann irgendwie 3 oder 4 von diesen Effekten auf dem Feld hast und deine Runde dann 15 Minuten dauert, weil du die ganze Zeit im Resolven bist, was passiert jetzt? Und hier für am Schluss, ich ziehe eine Karte und habe einen +1/+1 Counter und vielleicht bekomme ich noch eine Kreatur von einem meiner, von meiner Gegner, ist so sehr, ja, hat mich nicht überzeugt.
Ich habe für mich persönlich eine Lösung gefunden, für was das angeht, also was die Mechanik angeht. Und wenn man sagt, okay, ich mag die, aber irgendwie funktioniert es nicht, dass die Spiele dauern so lang. Da muss man radikal mit der Axt dran gehen und einfach mal schauen, welche Karten mag man wirklich. Also, weil die Galadriel, haben wir gerade gesehen, die bringt es nicht. Die würde den Karten nicht machen. Aber es gibt auch so ein paar Karten, die auch schon älter sind, wo ich sagen würde, selbst wenn man nicht ein explizites Vote-Deck hat, die sind für sich genommen, sind die einfach unterhaltsam und die halten auch das Spiel nicht groß auf. Es gibt zum Beispiel dieses, also zwei Beispiele, einmal ein Instant in Blau für 1 und ein Blau, Split Decision, sagt Will of the Council, man sucht einen Instant oder Sorcery Spell, also man einen ausgewählten, und dann wählt jeder von dir ausgehend und jeder wählt entweder für Ablehnung oder Verdopplung. Und wenn Ablehnung mehr Votes kriegt, dann wird er gecountert. Und wenn Verdopplung mehr Votes hat, dann darfst du den Spell kopieren und ihn nochmal casten und neue Targets dafür raussuchen. Also es ist entweder ein Counterspell oder du siehst was besonders Starkes und holst es dir auch. Und in dem Fall ist Voting auch nicht schlecht, weil ja beides vollkommen legitime und gute Möglichkeiten sind. Und das, also der Tisch kann entscheiden, ist irgendwas zu gefährlich und muss deswegen aufgehalten werden. Oder, was für dich ja auch gut ist, weil du möchtest ja nicht, dass es passiert, oder du kriegst es zumindest auch. Das kann jetzt bei einem Boardwipe nicht unbedingt besonders nützlich sein, aber es ist in den meisten Fällen, sage ich mal, nützlich. Und was auch noch, was ich relativ öfter mal in Decks reinbaue, ist zum Beispiel das Coercive Portal, das ist ein Artefakt für 4. Und das halt Will of the Council zu Beginn deines Upkeeps, geht's wieder bei dir los, sind ja immer die Vote-Sachen. Stimmt jeder entweder für Gemetzel oder Ehrerbietung, Carnage oder Hommage. Und wenn Gemetzel mehr Stimmen kriegt, dann wird es geopfert und alle Non-Land-Permanents werden zerstört. Oder wenn eben Hommage mehr kriegt, also Ehrerbietung, dann darfst du eine Karte ziehen oder wenn es unentschieden ist. Die zwei mag ich, weil dann nämlich am Tisch wirklich interessante Diskussionen aufkommen und dann zerschießt es dir meistens jemand. Aber die Leute haben nur 1 oder 2 Karten, worüber sie diskutieren können, und es wird immer eingeben, dass halt, ich möchte meine Non-Land-Permanence nicht verlieren oder 2, und dann sagen die muss weg, alles muss weg, alles ist hier problematisch. Und das finde ich halt immer ganz witzig, aber deswegen war ich auch bei dem Elfendeck nie so richtig begeistert. Mein ganzes Deck nur darum aufzubauen, ist halt auch, irgendwann verliert es komplett seinen Neuigkeitsfaktor. Das ist dann einfach nur noch langweilig.
Ja, das ist wie, als würde man, keine Ahnung, es fühlt sich immer an, als würde man ein komplettes Deck um Minigames aufbauen. Und das ist immer so ein bisschen so, ja, es ist schön, wenn es dann halt irgendwie 1, 2 Mal im Match passiert, aber wenn es halt der Grundaspekt des Decks ist, dann, ja.
Soll ich noch kurz?
Ja, also, klar.
Ich meine, ich habe es jetzt einfach schon sehr oft erwähnt, aber ich möchte es gerade nochmal erwähnen, mein Enchantress-Deck, ich hatte einfach lange Zeit Probleme damit und habe es aber jetzt zum Laufen bekommen, deswegen würde ich es jetzt da mal nicht unter diese Kategorie stellen, aber ich mache mal 5-Color und ich habe immer ein Problem mit 5-Colors, das failt 90% der Zeit an der Commander-Wahl. Schon. Weil, wenn ich mir eine Idee in den Kopf setze, zum Beispiel, ich mag gerade in Standard das Domain-Deck. Domain, wenn möchtest du so viele, möchtest du eins von jeder verschiedenen Landtyp haben. Domain-Payoffs gibt es auch einige. Up the Beanstalk, es gibt hier welche, die günstiger werden für Domain, und dann kannst du mit Up the Beanstalk Karten ziehen und Atraxa rausspielen, um dann einen Haufen Karten nachzubekommen. Und es sind sehr interessante Decks, was Domain-Decks machen. Und dann gehst du auf 5-Color und es sind entweder super spezifische Commander, die genau Elementare oder Sliver wollen oder einen Hardcore-Typel-Deck oder Legends. Oder sie sind unglaublich übertrieben oppressive, wie halt Najila oder Joda the Unifier.
Mhm. Ja.
Und dann wird's schon schwer. Du hast, und dann hast du halt quasi die alten Steckenpferde, die du spielst sie, weil sie sind fünf Farben. So, Gigantha funktioniert noch, weil er tappt halt für fünf Farben, aber ich bin mal ganz, ich sag mal ganz ehrlich, wirklich Freude, den Gigantha in die Commands zu packen, bereitet's mir nicht. Und ich glaube, auch wenn ich viele dieser Fünf-Farben-Strategien mögen würde, sobald ich einfach mal eine Liste sortiere, was sind eigentlich die Commander, die ich damit machen kann, stehe ich schon vor einer Wahl, wo ich dann irgendwie immer so, okay, irgendeiner muss doch dafür passen. Es muss doch wenigstens einen geben, der aufs Thema passt. Und das tut's einfach irgendwie bei mir nie.
Ja, das ist allgemein ein Problem. Ich habe das, also bei mir kommt ja Five Color nicht in Frage, aber auch wenn du so Four Colors spielst, dann hast du, das ist besser, aber auch da ist es immer so, wieso sollte ich nicht in jedem Deck, das vier Farben hat für mich, einfach immer nur, also auch nichts mit Partner machen, sondern immer nur Kinaios und Tiro von Meletis davor setzen. Also so, ja, okay, du kriegst halt am Endstep, darfst eine Karte ziehen, Land ausspielen, alle anderen machen ein Land oder eine Karte. Das ist zum einen eine schöne Sache, weil das Spiel schneller wird, und zum anderen ist es wirklich nützlich für einen selber. Aber das ist, geht genau in das, in den Bereich, den Freddy gesagt hat. Nimmt man das jetzt einfach nur, also da macht ja der Commander nichts an dem Deck.
Der hat, ist einfach nur für die Farbidentität da.
Genau, der hat, also, ja. Und das, aber gleichzeitig fehlt ihm das, also ihm, der hat nur die Farbidentität, aber sonst hat er gar keine Identität. Das ist einfach nur, ja, das ist halt eine Karte, die da liegt. Und die lässt mich Länder spielen, cool.
Ja, ja, das. Oh, sie zieht Karten. Geil. Das ist, was sie macht. Oder es ist halt so ein Nischeneffekt. Ja. Weil der Kyoda, ich hab mich schon interessiert, weil es ist ein Drache mit Flash, Flying, gibt Indestructible, bis Kyoda das Spielfeld verlässt, kann Dinge buffen und dann. Aber wirklich ein Deck drum bauen kann ich auch nicht. Das ist das gleiche, als würde ich Gigantha reinstecken. Das ist das gleiche, als würde ich einen, einen Progenitus spielen. Mhm. Es ist halt einfach ein Grund in Five, also es ist einfach ein Excuse in Five Color zu gehen, und dann wird mir schon wieder weniger Lust darauf, auch wenn ich vielleicht eine Deck-Idee dahinter habe. Das Einzige, was bis jetzt hat einigermaßen funktioniert hat, war ein Themendeck, wo ich eine Party gemacht habe, also so eine CRPG-Party mit 8 Legenden, 8 Waffen, 8 Signature Spells, als so ein kleines Spellslinger Weapons Deck. Aber das war auch ein komplettes Themendeck. Und ich sage mal, da hat mir fünf Farben nicht geholfen, in dem Sinne, dass Garth the One-Eye der perfekte CRPG-Commander ist, sondern er erfüllt halt die Rolle von einem Wizard ganz gut.
Ja, ich meine, wir schweifen da gerade so ein bisschen ab, aber was ich ganz interessant finde, jetzt im letzten Deck von Murders of Call of Mana, wo wir bei Five Color Commander gerade sind, und du sagst, du willst ein bisschen drum aufbauen, der neue Niv-Mizzet, der Guild Pact, der auch alle fünf Karten hat, alle fünf Farben hat, 6-6 fliegend Hexproof und Multicolored, und der sagt eben von wegen, jedes Mal, wenn der Combat Damage dealt zu jemanden, dann macht er X Schaden zu irgendeinem Ziel, was du möchtest. Target Player draws X Card and you gain X Life, where X is the number of different colored pairs among permanents you control that are exactly two colors. Und das ist zum Beispiel etwas so, da kannst du zumindest was rausholen. Auch wenn du sagst, von wegen, ich habe mein Commander vorwiegend nur wegen Ruberg in der Command Zone, hast du da immer noch so ein bisschen so, ey, der hat ein Evasion drin, ist eine 6-6. Und der zieht mir im Notfall auch noch Karten und bekommt ein bisschen Leben dazu.
Ja, aber das geht mir mal wieder mit so cool. Mein Commander zieht ab und zu mal hier eine Karte, weil ich möchte ja genau sag mal, Jeskai Ascendancy Lands, Stormzeug mit Atraxa machen. Und dann bin ich schon mal bei keiner Karte, die zwei Farben hat.
An der Stelle breche ich eine Lanze tatsächlich für den, ich glaube, der ist gar nicht so, der kam so gemischt weg bei unserer Besprechung, wenn ich mich recht erinnere, Freddy, für den Precon-Commander Jared Cathalion, weil ich ab und zu, wenn ich hier in München Magic spiele, kommt mir das immer wieder vor von einer Freundin, die nicht so super oft Magic spielt, aber schon, also eigentlich sehr regelmäßig, aber jetzt nicht so, dass sie jetzt sagen würde, Magic ist mein Leben. Aber der hat halt wenigstens immer, also es ist ein Planeswalker, 5 Farben, und der hat wenigstens immer irgendwas, was man machen kann. Man kann entweder Kavu-Kreaturen erschaffen oder man kann Kreaturen groß machen oder man kann Kreaturen zurückholen und eventuell noch Karten ziehen und Treasures erzeugen. Aber der, finde ich, der liest sich auch nicht so langweilig, und immer wenn ich gegen den spiele, ist der auch nicht so super langweilig, weil da kann man, der gibt dir wenigstens eine Wahl, aber dann hast du immer noch das Problem, da habe ich halt einen coolen 5-Color-Commander.
Ja. Yeah.
Weiß nicht. ich tu mir da einfach noch echt schwer.
Ja, damit es ist einfach auch nicht leicht.
Aber wisst ihr, das, jetzt kommen wir mal von 5-Color-Commander zurück auf 1-Farb-Commander. Und zwar hat Jochen dann noch ein sehr schönes Beispiel mitgebracht, abschließend. Und zwar geht es um Selfmill und Friedhofsnutzung mit Octavia, Living Thesis.
Genau, ich habe schon mal in der früheren Folge erwähnt, dass ich die nicht zum Laufen gekriegt habe. Octavia Living Thesis ist ein Strixhaven Commander in Blau, kostet 8 und 2 Blau, er hat ein 8-8 Elementar Octopus und es kostet 8 weniger, wenn du 8 oder mehr Instant und Sorceries in deinem Friedhof hast. Es hat Ward 8 und Magecraft. Immer wenn du einen Instant oder Sorcery Spell castest oder kopierst, dann kriegt eine Target Creature bis zum Ende des Zuges auch 8-8 als Base Power und Toughness. Also alles 8, weil es ein Octopus ist. Das allein hat mich eigentlich schon überzeugt. Da ist so die Schwierigkeit für mich. Da bin ich auch, obwohl ich jetzt ja schon länger Commander spiele, immer noch nicht so richtig gut drin. Wie findet man da die Balance zwischen, ich möchte sehr schnell an den Punkt kommen, wo Octavia, wo ich sie günstig ausspielen kann und sie auch was macht. Und ich möchte aber nicht nur Zaubersprüche drin haben, die nur genau bis zu dem Punkt nützlich sind, wo sie halt mir meinen Friedhof voll machen. Und danach ist es so, ja, okay, jetzt habe ich sehr viele Zaubersprüche, jetzt habe ich sehr viele Karten mit Ziehe 1 oder Scry 1, Ziehe 1. Weil ich brauche ja irgendwie, also man braucht in diesen Decks, braucht man ja einen Payoff. Also man kann es so spielen, dass man irgendwie sich diese ganzen kleinen blauen Token-Generator macht und dann hat man halt ganz viele Vögel, während man sowieso schon Spell castet. Und dann macht man die zu 8-8ern. Aber trotzdem finde ich das da ziemlich schwer. Und da habe ich für mich noch keine Lösung gefunden. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Dass man irgendwie einen besseren Überblick kriegt, wie man so die Schneisen durchhaut und wie man es aufteilt. Weil es geht bei mir wirklich oft dann in eine Richtung zu viel und in die anderen nicht.
Ich glaube, mit Octavia ist es Ziel, gar nicht so auf diese Selbstmüllschiene einzugehen. Was ich eben mittlerweile mitbekomme, ist, dass sehr viele dieser Decks, die unglaublich viel Cantrips auf EDH-Rack haben, also von Slip Through Space, was Unblockable gibt, wenn du nur Karten spielst, um nur was zu aktivieren, um nur den Thema zu stützen, dann hast du meistens ein Problem. Du möchtest am liebsten halt Karten spielen, die auch so funktionieren. Also heute, ganz interessant, habe ich jemanden geantwortet auf unserem Discord-Server, der gemeint hat so, hey, wie bekomme ich die Balance hin, bin ein Satoru Umesawa-Deck, ich brauche genug kleines Unblockable und ich brauche genug große Kreaturen. Und dann ist es, naja, du fokussier dich auf diese kleinen Unblockable-Kreaturen und schau, dass du die zum Laufen bekommst, dass auch die ihre eigene Strategie sind. Und ich finde halt, wenn du wirklich Surveil und sonstige spielst, dann gehst du eigentlich in eine Art Storm-Richtung. Wenn du diese ganzen Einmana-Cantrips spielen möchtest tatsächlich. Ich meine, man kann vielleicht hier und da für eine Art von dieser Karte tendieren, aber wichtiger sind Karten, finde ich, wie Bond of Insight. Und da, glaube ich, muss man sich diese Frage, bist du ein Bond of Insight Deck? Das ist eine Sorcery, die jeder Spieler mild 4 Karten und dann darfst du bis zu 2 Instant oder Sorceries aus deinem Friedhof auf die Hand nehmen und du exilst Bond of Insight. Du millst 4, aber du wirst auch die Karten, die du dann davon bekommst, wieder spielen. und dann gehst du auch auf sowas wie einen Right of Replication, was halt für einen 4-Mana-Klon ist, der dann auch eine Sorcery im Friedhof ist. Und du kannst sie kicken für 9, um dann vieles zu machen und hast auch einen Late-Game-Plan. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, bei solchen Decks zu schauen, bin ich ein Storm-Deck? Und wenn ich das nicht sein möchte, dass sehr viele dieser Karten sagen, aber ich bin halt auch eine Sorcery im Friedhof, ich bin auch ein Adventure, ich bin auch auch ein Mana-Rock, ich bin ich habe eine andere Funktion in dem Deck, mit der ich noch übergreife. Ich glaube genau, Gale, auch wenn der die Karten ins Exile stießt, nachdem du, glaube ich, die Karten mit ihm zurücktun wirst,
korrekt,
wird auch in das Deck passen.
Ich habe witzigerweise, wo du gerade von Gale redest, ich habe Octavia tatsächlich in meinem Gale-Deck. Und zwar, ich habe sie anders. Also ich glaube, Jochen, bei dir ging es eher so, ich will sie so früh wie möglich draußen haben, damit du Value draus haben kannst. Ich habe sie bei mir ist sie in der 99. Das heißt, bei mir ist es ein bisschen verdeckter. Das heißt, ich kann ein bisschen überraschender sein. Aber so wie ich Octavia bisher gespielt habe, war, ich habe mir ein Boardstate von eben vielen kleinen 1-1 Vögeln aufgebaut mit Mangecraft, blablabla. Und irgendwann kann ich dann für nur 2 Mana, kann ich dann Octavia casten und habe noch massig Mana offen, um dann noch mal ein paar Cantrips hinterher zu hauen und habe dann halt auf einmal 7-8-8er, okay, 7 vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt 5-8-8er fliegende Vögel auf dem Board liegen. Und ich glaube, auch wenn es in der Command Zone ein bisschen offensichtlicher ist, ist es trotzdem ein, ich baue mir mein Board, oder könnte es sein, ich baue mir mein Board so auf, wie ich es brauche, und cast es gar nicht so früh wie möglich, sondern ich sehe das Board State. Oh, schau mal, der da drüben, die haben gerade sich gebattelt, da ist viel offen, der hat nichts Fliegendes. Ich kann jetzt für zwei Mana mein Commander rauscasten, buff mir das Ding und nehme einen Spieler raus, zum Beispiel. Mhm. Sowas in die Richtung könnte ich mir vorstellen.
Ja. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass du diese ganzen Kreaturen, die sagen, hey, zieh 2 Karten, discard was, dieses Steam Core Scholar und Champion of Wits und sonstiges mit in das Deck packst, tatsächlich deinen Friedhof mit Instant und Sorceries so voll lädst, aber gleichzeitig halt auch dann den Mass Change Spell spielst, gibt's ja auch, dass hey, jede Kreatur ist dir das bis zum Ende der Runde. Und du spielst vielleicht eine Tharsa, die Zeug flickert. Und dann hast du deine ganzen kleinen Kreaturen, die dir immer wieder Karten ziehen und deine Removals hatten. Und danach kommt Octavia, also quasi hinten. Du bespielst aktiv trotzdem das Board. Du kannst sogar den Monarch spielen. Du kannst Fall from Favor reinhauen als coole Sache. Weil dann hast du auch diese ganzen kleinen Kreaturen, die dann doch angreifen wollen. Weil Octavia hat ja 2 Komponenten dazu, zu den Commander. Es hat sie günstig casten. Und 8-8er wollen auch angreifen.
Ja, das war auch mein Plan.
Genau, das heißt, diese ganzen kleinen Champion of Wits sind dann ja überhaupt nicht, sind dann auch überhaupt nicht schlecht. Und vor allem Champion of Wits müsste ja saucool sein, weil du kannst ja Champion of Wits spielen, der kostet 3 Mana. Wenn er reinkommt, ziehst du so viele Karten, wie er Power hat. Und Discard ist dann 2 Karten. Aber ich sag mal, du kannst es ja so stacken. Du kannst kannst ja, wenn du Octavia draußen hast, den Champion of Wits casten, dann eine Instant hinterher den Champion zu 8 Power machen, 8 Karten ziehen und dann das 2 Discarden.
Das stimmt. Das wäre schon geil.
Das sind die Big Brain Moves. Wisst ihr, ihr redet hier über Taktiken teilweise und ich bin, als Jochen vorhin erwähnt hat, ja, das hat alles mit 8 zu tun, weil es ein Oktopus ist, bin ich aus allen Wolken gefallen, war so. Ah, ja, das ergibt. Ich hab mich mit dieser Karte lange auseinandergesetzt mit meinem Gelddeck. Ich bin nie drauf gekommen.
Ach, gräm dich nicht, Marius. Ich komme manchmal auch einfach, wenn ich mir monatelang eine Karte anschaue, komme ich nicht über den Punkt raus, wo ich mir denke, es ist ein Oktopus. 8. Und 8 und 8.
Yeah.
Ja, aber außerdem doch, ich glaube, das.
Außerdem ist es auch sehr flavorvoll, wenn Octavia als 8. Karte kommt.
Das stimmt allerdings. Ich hoffe mal, ich glaube, wir sind damit soweit durch. Ich hoffe mal, ihr konntet anhand der Beispiele so ein bisschen sehen, wie fruchtbar das sein kann, wenn man auch einfach mal sagt, vielleicht nach einem Spiel, puh, das Deck hat mir gerade nicht so getaugt, habt ihr irgendwie Ideen? Das finde ich immer nützlich. Oder manchmal ist das Eigen, also es ist natürlich am wichtigsten, dass das Deck euch Spaß macht, aber manchmal ist das Eigenempfinden auch ein bisschen seltsam verzerrt, weil ich war zum Beispiel, als ich letztens Belluna gespielt habe, das Temur Adventure Deck mit der Riesen als Commander, war ich nicht so super überzeugt das ganze Spiel über, aber es ist zu einem spannenden Finale hingekommen und es war mit dem Deck auch durchaus möglich. Und ich war negativer am Ende diesem Deck gegenüber eingestellt als Marius und die anderen Mitspieler. Und dann habe ich das einfach mal so ein bisschen in mich aufgenommen und hab für mich so überlegt, okay, vielleicht kann ich noch was dran drehen, aber vielleicht sollte ich mal die Energie aufnehmen und das auch so annehmen. Also das ist manchmal halt, vielleicht guckt man auch, weil vielleicht am Anfang direkt was removed wurde oder weil man immer alle Adventure weggemillt kriegt, schaut man vielleicht. Das war schon ganz cool so eigentlich.
Jochens Friedhof war am Schluss höher als seine Bibliothek, also
das
bei weitem.
Das ist richtig. Aber das war für mich so ein bisschen so ein Feel-Bad-Moment, aber gleichzeitig hat es eigentlich, musste ich am Ende einsehen durch die anderen Leute, es war doch eigentlich witzig und es hat viel am Tisch gemacht und so kann ich dann kann ich annehmen, was zum Beispiel Freddy mir jetzt als Verbesserungsvorschläge geben würde, aber gleichzeitig kann ich sagen, okay, vielleicht bin ich ein bisschen zu hart mit einem Deck. Was nicht heißen soll, dass ihr Decks, die ihr nicht mögt, auch einfach nicht nach 2-3 Spielen einfach zerlegen könnt.
Yep,
genau. Macht das.
Und vor allem schaut nicht so sehr auf, hey, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Manchmal, wenn es euch Spaß macht, macht es euch Spaß. Und wenn ihr denkt, das Deck ist vielleicht zu schwach, dann fragt mal, ob andere Leute auch ein schwächeres Deck haben. Ja. Oder ob das Deck vielleicht ihr mal für ein Precon auspacken wollt. Weil, wie gesagt, es bringt auch nichts, wenn ein Deck funktioniert wie mein Geralf-Deck, aber ich dann da bin und denke mir halt so, andere Leute haben wahrscheinlich mehr Spaß mit dem Deck als ich.
Das ist übrigens ein guter Punkt. Das ist, das hatte ich gerade noch vergessen. Gebt das Deck mal jemand anderem im Zweifelsfall. Weil manchmal ist es so, dass man selber vielleicht nicht die richtige Person ist, um das zu steuern. Das wäre für mich bei ganz vielen so Spellslinger-Sachen und so. Ich kann das vielleicht besser bauen, als ich es spiele.
Ja. Und ich glaube, aber was ihr auch den Leuten geben könnt, sind die zweite Packung von Cortex Sleeves. Die kommen in 100er Pack, zwei Packungen aus 50. Ist manchmal super praktisch, vor allem wenn man viel Seal spielt. Danke Ultimate Guard für die Sponsorship.
Vielen Dank. Aber jetzt schickt mal welche rüber von den neuen. Es gibt doch neue coole Farben. Ich muss mehr Decks bauen. Ich habe richtig Bock zu sleeven.
Bin ja auch der Kaktus und dann sage ich dem mal Bescheid, dass er uns mal wieder dick gibt.
Was ich auch liebe an den Bouldern, in unterschiedlichen Farben kann man zum Beispiel auch schöne Farbkombinationen zusammenstellen. Das hier sind meine 4 Baldur's Gate Decks und ihr dürft in den Kommentaren mal raten, welche Farbe, wir haben weiß, schwarz, blau und rot, welche Farbe zu welchen unserer Heroes gehört. Die sind alle aus der Main Party quasi, also es sind jetzt nicht irgendwie Zephlo oder sowas drin. Aber bin mal gespannt, wer draufkommt.
Es sollte mindestens eine Lysel dabei sein, denn ohne Lysel ist keine Party komplett.
Lysel ist dabei, aber ich verrate nicht, in welcher Dings, welcher Box.
Ja, wenn ihr noch mehr über Lysel hören wollt, könnt ihr noch mal die letzte Folge anhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da wird sie nämlich mal genauer beurteilt. Und und wenn ihr uns folgen wollt auf unseren Socials, @edh_kompass, dann auf Twitter. Ja, auf Twitter. Ich höre einfach auf, das zu versuchen.
Instagram Commander Kompass suchen.
Instagram Commander Kompass. Discord ist im Link, ist verlinkt.
Ja.
Außerdem würde ich nochmal ganz gerne ein größeres Shoutout an die Leute finden, die jetzt halt wieder ein bisschen aktiver dabei sind im Discord. Das war ja irgendwie ein bisschen eine Zeit lang auf Eis gelegt, da war es ein bisschen still. Aber jetzt geht's ja wieder voran. Und ich hoffe, dass ihr auch mal dann einfach auch mich anschreibt, weil in letzter Zeit wurde ich öfters mal angeschrieben. Decklisten. Eine wichtige Sache, wenn ich Decklisten erwähne. Ich bin leider sehr viel weggegangen von diesen Online-Decklisten-Creatern, weil ich mittlerweile einfach gern mit dem Zeug, was ich hier habe, und dann ertausche. Und diesen physischen Aspekt, den mag ich einfach sehr gerne. Deswegen bestelle ich auch gar nicht mehr so viele Karten, es sei denn, es kommt was Neues raus und dann bestelle ich es mir quasi vor. ich tausche sehr viel, ich bin da sehr aktiv. Muss halt leider sagen, deswegen sind oft das mal, kann ich aber manchmal trotzdem Decks abfotografieren, wie ich es heute eben gemacht habe. für jemanden. Also könnt ihr gerne danach fragen, aber ich möchte euch auch wirklich die Warnung geben, ich habe nicht immer alle Decklisten parat.
Ich musste gerade mich der Vorstellung erwehren, dass man irgendwann in 30 Jahren sagt, ja, die Decks von Freddy kannst du dir in der Uni-Bib auf Mikrofisch anschauen. Wo man dann ganz weit runter in den Keller muss und hat man diese fürchterlichen Mikrofischprojektoren.
Oh
und
Gott.
Guckt dann, ist dann da drüber gebeugt und schaut Vergrößern. Sich dann das abfotografierten Decks an.
Naja. Wäre
witzig.
Wäre witzig, ja.
Ich würde es in meinen Collectors Vault packen und damit sind wir schon bei der Karte der Woche. Ja, die spielt auf eine andere Karte der Woche an, die ich schon mal gebracht habe, nämlich den Endless Atlas. Den ich gerade überlege zu ersetzen. Kurz, Endless Atlas sagt, ist ein 2-Mana-Artefakt, sagt, für 2 kannst du eine Karte ziehen, darfst du aber nur machen, wenn du 3 Länder mit dem gleichen Namen hast. Das ist schon ziemlich gut. Ich finde, das ist einfach eine schöne kleine Karte. Aber es passiert mir auch manchmal, dass ich es halt nicht kann, weil ich aus irgendeinem Grund gerade nicht 3 Länder mit dem gleichen Namen habe. Collector's Vault aus Vice of Eldraine, also noch relativ frisch, könnte und wird ihn vielleicht in vielen Decks ersetzen, den Endless Atlas. Kostet auch 2, ist auch ein Artefakt, und sagt, für 2 darfst du eine Karte ziehen, dann musst du eine Karte abwerfen und du erzeugst ein Treasure Token. Also eigentlich kostet es nur 1. Ich kann meinen Friedhof noch befüllen oder irgendwelchen Mumpitz loswerden und eine Karte ziehen. Und eigentlich würde ich sagen, ist es einfach ein Upgrade von Endless Atlas, weil nur ziehen ohne abwerfen ist besser als das, lasse ich da nicht gelten, weil das sollte eigentlich kein Problem sein für einen guten Magic-Spieler, eine Karte zu identifizieren, die man abwerfen kann.
Ja. Vor allem, vielleicht könnte das ja auch in diese Octavia passen, ne?
Stimmt.
Aber tatsächlich, Collector's Vault sehe ich in letzter Zeit öfters, denn jemand von uns hat ein Self-Discard-Deck gebaut mit dem Raven Man, der auch viel des Self-Discardet. Und dann spielt er auch Vial of Galadriel, die neue. Wo, wenn du keine Handkarten hast, 2 Karten ziehst stattdessen. Und dann versucht er quasi die ganze Zeit auf 0 Karten zu gehen und dann wird Collector's Vault aktiviert und du ziehst dann ja doch 2 Karten und wirst nur eine ab, wegen der Fiole.
Interessant.
Eine sehr, sehr coole Synergien, die man damit auch aufbauen kann. Also außerdem, der Collector's Vault ist einfach besser, als das hier liest. Also dass er tatsächlich auch Limited Play gesehen hat, war interessant, weil die Karte liest sich halt nicht so, als wäre sie gut darin. Für so ein 1v1-Format, was ja schneller ist. Und da kann man sich ja vorstellen, was passiert, wenn man ein Format spielt, das langsamer ist. Dann ist er ja nur noch besser.
Vor allem, weil es gibt häufig diese Züge, in der hast du 1 oder 2 Mana übrig. Und das, im Endeffekt, natürlich musst du 2 bezahlen und eine Karte ziehen, aber du stellst gleichzeitig auch einen Treasure-Token. Das heißt, du zahlst im Endeffekt nur 1 Mana. Und dann, ich meine, im Endeffekt, wenn du 2 Mana übrig hast, die Runde noch, weil du kein Outlet dafür hast, dann hast du einfach gerampt für die nächste oder übernächste Runde, wann auch immer du es brauchst. Und das ist einfach so ein unfassbar geiler Effekt. Nochmal dazu, ich spiele relativ viel schwarz. Ich habe kein Problem mehr mit Karten zu discarden. Die sind in meinem Friedhof. Das ist meine zweite Hand quasi.
Nekromant.
Jawohl. Meine lieben Nekromantinnen, Nekromantinnen und Nicht-Nekromantos und Stitcher. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Servus.